Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen an dem teilhaben lassen kann, was mich so die letzten Monate beschäftigt hat. Es passt sogar ganz gut in die Predigtreihe vom Jürgen rein. Zeitlich passt es ungefähr rein, so am Anfang von Jesu Wirksamkeit. Allerdings, ich habe nicht das Markus-Evangelium, sondern das Matthäus-Evangelium. So, wo die ersten Jünger waren, kommt ja eine lange Predigt. 3 Kapitel, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Bergpredigt, dem einen oder anderen kommen vielleicht ein paar Assoziationen. Weiß jetzt nicht, wie es euch mit der Bergpredigt geht. Ich hatte schon sehr unterschiedliche Erfahrungen mit der Bergpredigt. Ich bin ja als Kind im christlichen Umfeld groß geworden. Da hat mir die Bergpredigt Angst gemacht. Mit den ganzen radikalen Aussagen, mit diesen wirklich heftigen Formulierungen. Da mochte ich die Bergpredigt nicht, habe eher Abstand gehalten. Als ich größer wurde, ein bisschen theologischer denken konnte, konnte man die ganzen Verse erläutern, erklären. Die Bergpredigt hat etwas ihren Schrecken verloren, aber auch ihre Bedeutung. Dann mochte ich sie immer noch nicht. Ja, zum Glück habe ich Menschen kennengelernt, für die Bergpredigt ganz wichtig sind. Leider nicht persönlich, die meisten davon sind seit ein paar hundert Jahren schon tot, aber sie haben Bücher hinterlassen und das hat bei mir so ein ganz neues Interesse für die Bergpredigt geweckt und inzwischen sind es eigentlich die 3 Kapitel, die ich wahrscheinlich jetzt die letzten Jahre am häufigsten in der Bibel gelesen habe. Und ich wollte euch jetzt einfach so ein bisschen, nicht die ganze Bergpredigt, das wäre ein bisschen sehr lang, aber so einfach so ein paar Abschnitte und ein paar Sachen dazu sagen, was mir komisch und was mir wichtig war. Ich werde auch teilweise ein paar von den Leuten, die mir da geholfen haben, auch zitieren. Einer davon ist Hans Urs von Balthasar, der ist noch nicht ganz so alt. Der hat gesagt, Jüngerberufungen sind dadurch gekennzeichnet, dass in Jesu Nachfolge ein totaler Anspruch an den Menschen liegt, der nur durch ein totales Lassen und Folgen beantwortet werden kann. Das ist einfach so ein bisschen als Vorbemerkung dazu, weil die Bergpredigt ist faszinierend groß. Und ich glaube, dass ich nur einen ganz kleinen Teil davon verstanden habe. Den will ich weitergeben. Guckt einfach, was ihr damit anfangen könnt. Vielleicht ist nicht alles für jeden. Nehmt euch das, was Gott euch wichtig macht. Und vor allem wichtig ist auch, dass wir es wirklich die Bergpredigt als Gottes Wort sehen, das zu uns redet. Also wenn ich hier predige, hört trotzdem auf Gottes Geist, der soll reden. Ich gebe nur so ein bisschen ein paar Linien dazu. Ich fand interessant, was Jim Elliot gesagt hat. Jim Elliot war ein Missionar in Südamerika im letzten Jahrhundert. Der hat gesagt, in 2. Timotheus 2, Vers 9 steht, Gottes Wort ist nicht gebunden. Es ist frei, es kann jedem sagen, was es will. Verleibt es euch nicht als ein totes Wissen ein, das nur Theorie bleibt, sondern lasst es leben als etwas immer Frisches, Neues und Pulsierendes. Ja, schauen wir uns mal die Bergpredigt ein bisschen an. Am besten kann man einsteigen am Schluss. Da kommt was recht Wichtiges. Wer eine Bibel da hat, kann er mitlesen. Ich lese aber die Texte auch vor. Der Schluss ist Kapitel 7, Vers 24 bis 27. Also Jesus sagt da, darum wird jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen tut, einem klugen Mann gleichen, der sein Haus auf Felsengrund baut. Da strömte der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und stießen an jenes Haus. Doch es stürzte nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Wer durch diese meine Worte hört und nicht nach ihnen tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Da strömte der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und stürzten gegen jenes Haus. Da stürzte es ein und sein Zusammensturz war gewaltig. Also, welche Option haben wir? Hören und tun oder hören und Nichttun. Das ist das, was Jesus sagt, gegenüberstellt. Jetzt, was ist dann also die zentrale, treibende Frage meines Glaubens, meiner Gottesbeziehung? So auf den ersten Blick könnte man sagen, ist die Frage, handle ich richtig? Tue ich das, was Jesus sagt, handle ich richtig? Das ist eine gute Frage. Ich denke, die Frage, handle ich richtig, sollte man sich auf jeden Fall stellen. Aber ich habe festgestellt, als treibende, als zentrale Frage ist sie ungeeignet. Die Frage, handle ich richtig, war die treibende Frage der Pharisäer. Ja, das Ergebnis ist bekannt. Weil handle ich richtig, hält mich bei mir fest und führt mich eigentlich in letzter Konsequenz entweder zu einer Lebenslüge, wie bei den Pharisäern, die sich eingebildet haben, sie würden Gottes Willen perfekt erfüllen, obwohl es ja gar nicht gestimmt hat, oder, wenn man ehrlich genug ist, eigentlich in die Verzweiflung. Ich denke, die wichtige Frage ist, liebe ich Gott? Das ist eine ganz wichtige Frage. Denn ein Mensch ist mehr bei dem, was er liebt, als bei sich selber oft. Rainer Harter, das ist der Gründer und Leiter vom Gebetshaus in Freiburg, hat es relativ drastisch zugespitzt formuliert: Wenn unsere Leidenschaft und Liebe sich nicht mehr direkt auf Gott, sondern auf den Dienst für ihn richtet, verlieren wir das Fundament unseres Glaubens. Und Johannes schreibt in der Offenbarung, kriegt er ja Aufträge für die Gemeinden, und er schreibt ja unter anderem auch in die Gemeinde in Ephesus, wo er aufzählt, was die alles machen. Ich kenne deine Werke, deine Arbeit, dein standhaftes Ausharren, du hast die Bösen geprüft, du hast schwere Lasten getragen, bist nicht müde geworden. Aber dann kommt Vers 4. Aber ich habe an dir auszusetzen, dass du deine erste Liebe aufgegeben hast. Und Rainer Harder formuliert es nochmal richtig schön: Die erste Liebe ist ein Herzenszustand. Wir leben in ihr, wenn unser Herz höher schlägt, sobald wir an Jesus denken. Weil Gott ist der Liebhaber meines Lebens. Er hat es erfunden, er weiß, wie es geht. Und in der Bergpredigt erzählte uns, wie Leben geht. Ich fand interessant, Hudson Taylor war ein Missionar in Indien, in China und hat da viele, viele Jahre als Missionar gelebt. Und er sagt, für ihn war ein ganz entscheidender Punkt, ein Satz von einem Missionskollegen, Mitmissionar, der ihm geschrieben hat: Wie soll unser Glaube gestärkt werden? Nicht dadurch, dass wir um Glauben ringen, sondern dadurch, dass wir ruhen in dem, der treu ist, in Gott, der treu ist. Das hätte seine Einstellung nochmal verändert, nachdem er schon viele Jahre Missionar in China war. Und ich fand auch einen interessanten Satz bei einer, ist eine amerikanische Schriftstellerin, Madeleine Lengle: Das Gegenteil von Sünde ist Glaube, aber niemals Tugend. Und das nächste Punkt, was man vielleicht, bevor wir noch in die anderen Sachen einsteigen, noch beachten müssen: Die Bergpredigt ist von Gott her gedacht und nicht vom Menschen her. Also so als Menschen, moderne oder postmoderne, sind wir gewohnt, von uns aus zu denken, so Descartes, ich denke, also bin ich. Das ist mein Ansatz, ich denke und daraus folgt das andere. Die Bergpredigt denkt andersrum: Gott ist und darum ergibt sich, daraus ergibt sich. Gott ist, darum bin ich. Und es geht nicht in erster Linie darum, Gottes Werk auf mich zu beziehen, sondern mich auf Gott zu beziehen. Mich selbst auf Gott beziehen. Es geht erst um Gott und dann um den Menschen. Nochmal Hans Urs von Balthasar: Ein Heiliger, der für sich selbst nach Heiligkeit strebt, nach persönlicher Vollkommenheit um seiner selbst willen, wäre ein Widerspruch in sich. Es geht in der Bergpredigt zuerst um Gottes Handeln, dann erst um den handelnden Menschen. Weil, wenn ich handle, ich bin Egoist, jeder Mensch ist erstmal ein Egoist und der Egoismus verdirbt selbst die frömmsten Taten. Ich fand ein Gebet von Gerhard Ter Stegen interessant, wo er betet, wo ich in mir selbst wirke, ist all mein Tun, wie gut und heilig es auch sein möchte, hässlich, ja sündlich vor deinem Angesicht, weil ich mich selbst unter schönstem Vorwand und Schein in alle meine mir gefalle, mich erhebe. Das so als Vorbemerkung, ich denke, jetzt steigen wir einfach mal in ein paar Teile der Bergpredigt ein. Anfangen tut die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Ich lese mal einfach ein paar vor und dann schauen wir uns ein paar davon ein bisschen genauer an. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig sind die Bekümmerten, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung leiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Also die Predigt fängt einfach mal mit einer Feststellung an. Jesus erklärt den Jüngern die Welt. So ist es, das ist kein Gebot, das ist keine Forderung, sondern er sagt, so ist es. Das sind die, die wirklich glücklich sind. Und so der erste Eindruck ist, Jesus, bist du sicher? Bist du sicher, dass die geistlich Armen, die Traurigen, Sanftmütigen, die verfolgt werden, dass das wirklich die Glücklichen sind? Aber Jesus hat das Leben erfunden, er muss es wissen. Schauen wir uns mal an, ich würde mal drei einfach exemplarisch rausnehmen. Das erste, das fand ich eine ganz spannende Sache. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Jesus hat es im anderen Lukas-Evangelium auch mal anders formuliert, aber im Prinzip der gleiche Punkt. Keiner kann mein Jünger sein, der sich nicht von allem lossagt, was er besitzt. Also es geht um das innere Loslassen, die Freiheit zu besitzen oder nicht zu besitzen. Gott hat nur ganz wenige seiner Nachfolger wirklich zu tatsächlicher freiwilliger Armut berufen. Wenn man so die Kirchengeschichte anguckt, Franz von Assisi ist vielleicht bekannt oder so. Aber das sind Ausnahmen. Aber er hat seine Jünger zur Unabhängigkeit von Besitz und Reichtum berufen. Dass sie Freiheit haben, zu haben oder loszulassen. Weil Gott, mit Gott schon der ganz große Besitz da ist. David sagt im Psalm 73, Vers 25, Herr, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gott ist alles. Wenn ich Gott habe, gibt es kein mehr. Es gab im Mittelalter einen Theologen, Meister Eckhart nannte sich der, der hat es einen schönen Vergleich gebracht. Der meinte, Gott ist alles. Wenn ich 1000 Welten habe, mit allem drum und dran, 1000 Welten mit allem, was drauf ist, plus Gott, dann habe ich nicht mehr, als wenn ich Gott allein habe. Ich finde, er hat es genau kapiert. Eine andere Seligpreisung, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das ist auch so eine, wo erst mal, fragt man sich, Jesus, bist du sicher? Wer regiert denn hier sanftmütig? Ich weiß nicht, ob wie viele das jetzt zutrifft, so eigentlich hätte ich doch gedacht, die Durchsetzungsfähigen sind, ja, die sind glücklich, die Mächtigen, die Dinge bewegen, die erfolgreich sind. Selig sind die Erfolgreichen. Jesus sagt in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so würden meine Diener kämpfen. Seinem Reich gelten offensichtlich andere Spielregeln. Es geht dabei jetzt nicht darum, immer zurückzustecken. Das ist gar nicht das Thema. Aber es geht um die Freiheit, es zu tun, wenn Gott es will. Denn wer gewinnen muss, wer wirklich gewinnen muss, der hat schon verloren, selbst wenn er gewinnt. Noch eins, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz. Also ich habe lange gedacht, ein reines Herz ist ein Herz ohne Sünde. Bin mir heute nicht mehr so sicher, im Gegenteil, ich befürchte, das stimmt so nicht. In Hebräer 12, Vers 1 schreibt der Briefschreiber, so wollen denn auch wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen, alles, was uns beschwert und besonders die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem Wettkampf laufen. Alles, was uns beschwert. So, wenn ich mir vorstelle, im Alten Testament, der Tempel war heilig. Da war nur Gott. Das Allerheiligste war Gott allein. Ich fand interessant, was Thomas Merton, ein Amerikaner, dazu geschrieben hat. Wer sich damit zufrieden gibt, Gott nicht ungehorsam zu sein und seine eigenen Wünsche zu befriedigen, wenn nichts dagegen spricht, kann durchaus ein Leben führen, in dem nichts Böses ist. Aber sein Leben wird eine trübe Verwirrung von Wahrheit und Irrtum bleiben und er wird nie so viel geistliche Einsicht haben, eins vom anderen zu unterscheiden. Gehen wir ein bisschen weiter in der Bergpredigt. Wir kommen zu Kapitel 5, 38 bis 42. Wieder so ein bisschen ein Abschnitt, wo man erstmal schlucken muss. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Klingt gerecht, oder? Ich dagegen sage euch, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand leisten, sondern wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte die andere hin. Wer mit dir einen Rechtsstreit anfangen und dir den Rock nehmen will, lass auch den Mantel. Und wer dir eine Weile wegs abnötigt, dem mit dem geht zwei. Das ist doch nicht gerecht, oder? Und Ungerechtigkeit macht wütend. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn man mich ungerecht behandelt, und muss nicht mal objektiv sein, nur subjektiv, dann steigt der Blutdruck. Allerdings, ich habe gedacht, es ist nur, wenn ich ungerecht behandelt wird. Ich erinnere mich, wir waren vor ein paar Wochen in Kiel, hatten in der Stadt gegessen, sind zurück zu unserem schönen Hotel, um auf der Dachterrasse noch was zu trinken, alles ganz prima. Und so auf dem Weg, nur kurz so im Blick, nichts Besonderes, einfach nur so gesehen, da breitet gerade ein Mann, Isomatte, einen Schlafsack aus und ist dabei, seine paar Plastiktüten so zu verstauen, dass man sie ihm im Schlaf nicht gleich wegnehmen kann. Ich dachte, ist das gerecht? Macht mich nicht wütend. Die Welt ist ungerecht, das stimmt, aber ich denke manchmal, wäre sie gerecht, ging es mir dann besser? Ich glaube ihr nicht. Es geht auch hier erstmal gar nicht drum, ob ich mich wehre oder nicht. Es geht um Freiheit statt Festhalten. Es geht um die Freiheit, sich zu verteidigen oder es zu lassen. Gott zu suchen und nicht den eigenen Vorteil. Das heißt nicht, dass ein Christ sich nicht wehren kann, nicht wehren soll, aber es geht darum, die Freiheit zu haben. Und das macht die Sache komplett anders. Galater 5, 13 schreibt der Paulus, ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder. Nur missbraucht die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und Johann Arndt schreibt, der Glaube tut alles, was er tut, aus freiem Geist. Das ist, er überlässt sich Gott, der alles aus Gnaden in uns wirkt. Was bewirkt, wenn ich die Dinge festhalte? Also ich habe festgestellt, wenn ich mich verteidigen will, wenn ich mich verteidigen muss, dann kann ich nicht lieben. Dann ist der andere mein Gegner, mein Feind. Dann wird der Fokus verrückt von mir auf, von Gott auf mich. Ich denke, man kann sich verteidigen und lieben, aber nur dann, wenn man die Freiheit hat, es auch zu lassen. Weil alles, was ich festhalten will, macht mich zum Gefangenen. Ein weiterer Abschnitt, Matthäus 6, 19 bis 24. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Rost sie vernichten, Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie vernichten und wo kein Dieb einbricht und stehlt. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Leuchte des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge richtig ist, so wird dein ganzer Leib voll Licht sein. Wenn aber dein Auge nichts taugt, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn also das in dir befindliche Licht Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen, den anderen lieben. Oder er wird dem einen ergeben sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Warum nicht? Warum kann man nicht Gott und Mammon trotzdem dienen? Warum lässt sich das nicht zusammenbringen? Das finde ich eine der spannendsten Fragen von der ganzen Bergpredigt. Warum geht es nicht? Ich habe bei Alfred Delp, der war Teil vom Kreisauer Kreis im Dritten Reich, wurde Anfang 1945 von den Nazis hingerichtet, hat im Gefängnis ein Tagebuch geschrieben, einen interessanten Satz gefunden. Da schreibt er, der bürgerliche Mensch hat nicht versäumt, sich in der Kirche breit zu machen und die Ideale der menschlichen Schwäche, Besitz, Macht, gepflegtes Dasein, gesicherte Lebensweise innerhalb des kirchlichen Raumes anzusiedeln. Die Frage, die der Text an uns stellt, ist, wie wertvoll ist dir Gott? Gibt es irgendwas, was Gott vergleichbar ist? Ist Gott die Liebe meines Lebens? Oder ist es ein mehr oder weniger wichtiger Teil? Johannes Tauler hat einfach mal die Frage gestellt, wie sollte den das Geringe beschäftigen, der den höchsten Schatz in sich hat? Es geht wieder nicht um Verzicht, sondern es geht um die Freiheit zu lieben, Gott zu lieben, bedingungslos zu lieben. Thomas Merton hat formuliert, wahres Glück ist in keinem anderen Lohn zu finden, als in der Vereinigung mit Gott. Wenn ich irgendeinen anderen Lohn suche, als Gott selbst, so empfange ich vielleicht diesen Lohn. Aber er macht mich nicht glücklich. Nach der Aufforderung, Schätze im Himmel zu suchen, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, kommt ein Abschnitt, über den ich einmal gestolpert bin, wo es dann plötzlich geht, die Leuchte des Leibes ist das Auge. Ja, was hat es jetzt mit Schätze zu tun? Am Schluss kommt ihr dann, das geht es ja wieder zurück. Warum ist es so wichtig, was ich ansehe? So, was mir gerade so an an Ideen dazu kam, war, vielleicht geht es gar nicht um die Augen, die wir hier so im Kopf haben, sondern die inneren Augen, auf was richte ich meinen Fokus, was schaue ich innerlich an. Ich kann ja irgendwo da sein, was anschauen, aber eigentlich geistig völlig woanders sein und was bewegt mich. Ein indischer Christ hat mal formuliert, was ihm dazukommen ist, Anthony de Mello. Der sagte, es geschieht etwas mit jenen Menschen, die vor Christus treten und von ihm angeschaut werden. Man könnte denken, wieder ein Tag vergeudet, jede Menge Fehler, Ich habe lauter Dinge getan, die ich nicht wollte. Ich habe alles verdorben. Aber dann schaut dieser Mensch in die Augen Christi und es ist ganz egal, was geschehen ist. Das ist eine Sache, die ich auch so, wenn man abends sich Tag nochmal zurückgeht, vieles ist nicht so gelaufen, wie man es wollte. Oft denkt man selber, wie konnte ich so blöd sein, ist mit sich selber unzufrieden. Und dann zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, hier ist es, da hast es. Es ist enorm. Paulus sagt in 2. Korinther 3, 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und Rainer Harder bezeugt, der Blick auf Jesus verändert tatsächlich alles in meinem Leben. Gehen wir noch ein Stück weiter. 6, Vers 25. Seid ihr noch da? Könnt ihr noch? Gut. Da sagt Jesus, deswegen sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben wertvoller als die Nahrung, der Leib wertvoller als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels, sie sehen nicht, ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und weiter unten, betrachtet die Linien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, spinnen nicht. Und ich sage euch, auch Salomo in seiner Pracht war nicht so herrlich gekleidet wie eine von ihnen. Darum sollt ihr nicht sorgen, sagen, was sollen wir essen, was trinken, womit uns kleiden. Denn auf alles derartige sind die Heiden bedacht. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr das alles braucht. Warum sollen wir uns keine Sorgen machen? Ich meine, prinzipiell Sorgen sind was Unangenehmes, also eigentlich ist es ja schön. Aber was machen Sorgen mit einem Menschen? Sorgen vertreiben den Frieden. In Philipper 4, Vers 6 und 7 schreibt Paulus, sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage euer Anliegen durch Gebet und Flehen, verbunden mit Danksagung vor Gott, kund werden. Dann wird der Friede Christi, der höher als alle Vernunft und aller Verstand ist, euer Herzen und euer ganzes Denken in Jesus bewahren. Und Augustinus hat es mal formuliert, solange ist das Herz unruhig, bis es ruht in dir, oh Gott. Zu dir hast du uns geschaffen und nur dann ruht das Herz in Gott, wenn es allen geschaffenen Dingen entsagt und allein einkehrt in das ungeschaffene Gut. Aber sorgt Gott tatsächlich für Essen, Trinken und Kleidung? Ich fand bei Kierkegaard, Søren Kierkegaard hat ein tolles Bild gehabt, der hat immer so schöne Vergleiche. Und meinte mal so, wenn man durch den Herbstwald geht, also jetzt dann bald wieder und die Blätter rieseln so von jedem Baum, dann fällt keins dieser Blätter ohne den Willen Gottes. Es geht nicht darum, sich nicht für den Lebensunterhalt einzusetzen. Gott hat uns auf die Erde gesagt, bebaut sie, arbeitet. Und darum geht es nicht, aber es geht um ein Vertrauen in Gottes Führung. Aber bin ich bereit, mit dem zufrieden zu sein, was Gott mir gibt? Weil ich gebe ihr die Entscheidung auch dann ein Stück weit aus der Hand. Gottes Vorstellungen sind nicht meine. Ich meine, das ist gut, dass sie nicht sind. Aber ja, ihn bestimmen lassen, was ich brauche? Also mir fällt es schwer, aber ich will es lernen. Und Thomas Merton hat formuliert, wir müssen unabhängig werden von Gesundheit und Sicherheit, von Genuss und Besitz, von Menschen, Orten, Verhältnissen und Dingen. Wir müssen selbst gegen das Leben gleichgültig werden im Sinn des Evangeliums. Wir müssen leben wie die Lilien auf dem Feld und zuerst das Reich Gottes suchen, im Vertrauen darauf, dass die Fürsorge für unsere irdischen Bedürfe uns gegeben wird. Und das ist eine spannende Geschichte. da bin ich noch sehr am Anfang zum Lernen. Aber ich merke so, klar, man kann Christ sein und sich dabei um sein eigenes Wohlergehen sorgen. Aber mein Eindruck ist, so richtig interessant wird es erst, wenn man beginnt, die Sorge um das eigene Wohlergehen loszulassen. Zwei Verse noch. Matthäus 7, 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch wieder gemessen werden. Das ist eigentlich eine tolle Sache, oder? Ich habe es selber in der Hand. Gott sagt, mit dem Maß, mit dem du misst, das lege ich in dich auch an. Aber was ist, wenn ich verletzt bin, wenn der andere mir Unrecht tut, wenn der andere wirklich schlecht ist? Ja, solange ich andere richte, solange ich sie verurteile, halte ich nur meine Wunden offen. Und Verletzungen sollen ja das Leben nicht zurückhalten, sollen Energie werden, die Schönheit gestaltet, die ohne Verletzungen nicht entstanden sind. Ich lebe von Gottes Großzügigkeit und die will ich weitergeben. Also Gott könnte mir jeden Tag eine relativ lange Liste von Dingen vorhalten, die ich falsch gemacht habe, wo er mir was auszusetzen hat. Er hätte das Recht dazu, aber er tut es nicht. Also Großzügigkeit kommt uns selbst zugut. Deshalb seid großzügig. Ich will der andere freigeben, damit ich selber frei sein kann. Als Quintessenz nochmal ganz zum Schluss, wo Jesus gesagt hat, wer diese Rede hört und tut, der baut sein Haus auf den Felsen. Wer es hört und nicht tut, der baut auf Sand. Ich will schließen mit einem Satz von Therese von Lisieux. Leben mit Gott heißt nicht, diese oder jene Übung zu machen, sondern von Herzen einwilligen, in der großen Hand Gottes daheim und aufgehoben zu sein und bis zur Verwegenheit auf seine Güte setzen. Amen.